Danke, lieber Paragraph 217 Strafgesetzbuch. Ein Kommentar zu den Effekten des nun abgeschafften Suizidhilfeverbots. Von Rechtsanwalt Wolfgang Putz. Die Bedrohung einer selbstbestimmten Gestaltung des eigenen Lebensendes nach höchstpersönlicher Menschenwürde-Definition ist durch das großartige Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 keineswegs völlig gebannt. Sie lauert weiterhin bei den konservativen Psychiatern, die Freiverantwortlichkeit bei einem Suizidwilligen extrem restriktiv zugestehen oder grundsätzlich verneinen. Sie lauert bei Strafverfolgungsbehörden und Richtern, die geeignete Psychiater als Sachverständige in Strafverfahren gegen Suizidhelfer beauftragen, gegen die man sich dann mühsam mit Gegengutachten wehren muss. Und sie lauert ungebrochen bei den beides, sowohl die Psychiatrie wie die Justiz, infizierenden Kirchen. Den christlichen Kirchen war Paragraph 217 StGB ja so willkommen, weil er alle Suizidhilfe über einen Kamm scherte. Auch die Hilfe für Freiverantwortliche machte er praktisch unmöglich, was wesentlich dazu führte, dass ihn das Bundesverfassungsgericht kippte. Natürlich reduzierte Paragraph 217 StGB die Suizidzahlen so maximal, wie das eine gesetzliche Regelung überhaupt nur zu leisten vermag. Jedoch um den Preis unverhältnismäßiger, somit verfassungswidriger Einschränkung der Grundrechte frei verantwortlicher Bürger. Eine Unterscheidung zwischen frei verantwortlich und nicht frei verantwortlich war noch nie Lieblingsthema der Theologie oder der Psychiatrie. In der Psychiatrie sind je nach Studie stets die meisten Suizidenten nicht frei verantwortlich. Einzelne Hardliner unter den Psychiatern postulieren ernsthaft noch heute, es wären 100%. Theologisch begeht naturgemäß nur der freiverantwortliche Suizident eine Sünde. Dem psychisch Kranken gebührt auch theologisch kein Schuldvorwurf. Bis ca. 2013 war das Thema Suizidbegleitung, Suizidbeihilfe bzw. Förderung des Suizids in breiten Kreisen der Bevölkerung, aber auch bei den Berufen, die sich mit Menschen am Lebensende befassen, kein Thema. Die Gesellschaft überließ es gerne Humanisten, Agnostikern und anderen Außenseitern. So blieb es ein gut gehütetes Geheimnis, dass Suizidbeihilfe für Freiverantwortliche auch in Deutschland legal, ja sogar ein Grundrecht ist. In der palliativmedizinischen, hospizlichen Praxis waren solche Fälle selten, und wenn, so endeten sie unerkannt oder wurden totgeschwiegen. Ähnlich geschieht dies in Kreisen des gehobenen Bildungsbürgertums. Ein Generalverbot zu schaffen, war einfacher als zu differenzieren. Dann kamen die Sterbehilfeorganisationen. Obgleich diese schon aus strafrechtlichem Eigenschutz die Freiverantwortlichkeit der Suizidwilligen nach Kräften eruierten, sie definitiv feststellten und dokumentierten, empörte sich die Öffentlichkeit. Raffiniert wurde in der Politik suggeriert, die psychisch kranken, verzweifelten, altersdeprimierten Menschen, denen man Hilfe zum Leben und nicht Hilfe zum Sterben schulde, seien schutzlos diesen Organisationen ausgeliefert. Was am meisten störte, dass die Sterbehelfer dafür auch noch Geld nahmen. Dass genau jener vulnerable Personenkreis schon immer und auch in Zukunft durch Paragraph 212 geschützt ist, wurde tunlichst nicht angesprochen. Denn eine Suizidhilfe für nicht frei verantwortliche Suizidwillige ist eine Tötung in mittelbarer Täterschaft. Paragraph 212 StGB bedroht dies mit weit höheren Strafen, als es Paragraph 217 StGB in seinem kurzen Leben getan hat. Zu solcher Rechtsprechung des BGH kam es 2019 auch nur, weil sich die Protagonisten Dr. Spittler und Dr. Turowski selbst angezeigt hatten, beziehungsweise ihr Vorgehen nicht, wie damals weit verbreitet, vertuscht hatten. Von selbst waren die Staatsanwälte in aller Regel nicht aus den Startlöchern gekommen. Die Richterin am BGH in Ruhestand, Professor Dr. Rissing van Saan, wurde zu Recht nicht müde, in ihren öffentlichen Auftritten wütend zu rügen, dass die Staatsanwaltschaften sich zum Beispiel nicht einem Gymnasiallehrer im Ruhestand an die Fersen hefteten, um dessen im Fernsehen zur Schau getragenen One-Man-Sterbehilfe-Praxis das Handwerk zu legen. Da gab es keinen Arzt, keine Gutachten. Da gab es nur einen alten Herrn, dem seine Lebenserfahrung genügte, frei verantwortliche Suizidwillige als solche zu erkennen. Solche schrägen Persönlichkeiten, aber auch Roger Kusch mit seiner Vorstellung einer Selbsttötungsmaschine, schürten die Entrüstung, die auf dem Boden rechtlicher und medizinischer Unkenntnis bundesweit gedeihen und ihre Blüten treiben konnte. Diesen schrillen Protagonisten ging der Bundesgesetzgeber regelrecht auf den Leim. Wir hatten und haben die strafrechtlichen Instrumente. Statt sie anzuwenden, wurde ein verfassungswidriges, martialisches Generalverbot geschaffen. War ja auch einfacher, als differenzieren zu müssen. Diese Entrüstung bediente § 217 StGB. Sterbefasten als Ausweg. Dann entdeckten ausgerechnet die Palliativmediziner, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, DGP, dass Sterbefasten ja ein Ausweg sei. Und überdies ein so begrüßenswerter Ausweg, weil der Suizident ja entscheidungskonstant bleiben müsse und jederzeit abbrechen könne. Eine wahrlich kindliche Argumentation, weil die Sache ja erst kritisch wird, wenn nicht abgebrochen wurde. Sonst interessiert das ja keinen Staatsanwalt. Dann wiesen die Juristen und die Medizinethiker darauf hin, dass die Strafnormen, § 212 StGB, Beihilfe zum Suizid für nicht frei Verantwortliche und die erweiternde Vorschrift des § 217 StGB, Förderung des Suizids von Freiverantwortlichen, natürlich gleichermaßen für aktive und passive Suizide gelten und das Sterbefasten, FVNF, ein Klassiker des passiven Suizids ist. Der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio hat unlängst ein so schönes weiteres Beispiel gebracht. Man geht bei klirrendem Frost nur mit Unterwäsche bekleidet und einer Flasche Rotwein los und setzt sich in die freie Natur. Ja, da verzichtet man ja auch nur auf wärmende Kleidung. Darauf erklärte der Vorsitzende der DGP, Professor Radbruch, naiv, seine Fachgesellschaft habe definiert, dass FVNF kein Suizid ist. Palliativmediziner wurden so ins offene Messer der Strafverfolgungsbehörden geschickt. Theoretisch natürlich. Denn § 217 StGB zog kein einziges Verfahren gegen einen Arzt nach sich, was Radbruch als Argument bemühte, dass es doch gar keine Bedrohung von Suizidhelfern gebe, wenn es kein einziges Verfahren nach § 217 StGB gebe. Kann man wirklich nicht auf die Idee kommen, dass die einen sich nicht mehr trauten, die anderen es heimlich machten und Suizide sowieso mit einer Dunkelziffer von nahezu 100% im Dunkeln passieren? Ist es nicht ethisch absolut geboten, dass der Staat Licht ins Dunkel bringt? Ist es nicht geboten, Hilfsangebote für die Wahrnehmung eines Grundrechts zu installieren, die gleichzeitig nicht frei verantwortliche Menschen vor Übereilung und unqualifizierten Helfern schützen und ihnen die gebotene Therapie, die Hilfe zum Leben, liebevoll anbieten oder vermitteln? Und was war das für eine heuchlerische Ethik des Gesetzgebers, der mit dem Absatz 2 des ominösen § 217 StGB effektiv dazu aufforderte, dass Angehörige oder nahestehende Personen die Suizidkandidaten doch straffrei zum miesen Geschäft in die Schweiz bringen sollten. So, nun ist, dank sei unserem großartigen Verfassungsgericht, die Hysterie von § 217 StGB vorbei. Es verbleibt wie bisher die Strafdrohung von § 212 StGB. Was aber hat das Ganze bewirkt? Ganz viele Menschen und vor allem Ärzte denken nun, jetzt könne wieder jeder jedem beim Suizid helfen, sozusagen ohne weitere Bedingungen. Man hat ja gelernt, dass Suizidhilfe gar nicht strafbar ist und zudem Suizid ebenso ein Grundrecht ist wie die Inanspruchnahme von Suizidhilfe. Nur die Grundvoraussetzung der Freiverantwortlichkeit bleibt aus dem Fokus. War kein Thema, ist kein Thema. Richter erkennen nur und sprechen aus, was Recht ist. Bei vielen Medizinern und Pflegekräften, gerade in der Palliativszene, ist zudem hängen geblieben, wie Sterbefasten, FVNF oder FVET, von den Palliativgesellschaften hoch gelobt wurde. Aus ärztlicher Ethik sei diese Begleitung vertretbar und für den Patienten denkbar komfortabel, wenn er denn schon unbedingt vorzeitig sein Leben beenden wolle. Der Wunsch, einem unausweichlichen, nach eigener Wertvorstellung gruseligen Ende zu entgehen, wird als vernünftiger Grund akzeptiert. Entweder in Fällen, wo der Patient palliative Angebote schlicht ablehnt, oder in Fällen, in denen es am Ende keine palliativmedizinischen Optionen außerhalb der Symptomlinderung gibt. Man verweigert trotzdem dem Patienten den klassischen Suizid mit Begleitung bis zuletzt, ambulant und erst recht stationär. Nicht, ohne zugleich auf den Ausweg zu verweisen, das Sterbefasten ärztlich, pflegerisch und seelsorgerisch zu begleiten. Die Zusage und Begleitung von FVNF ist für die begleitenden Ärzte und Pflegekräfte gefühlt kein Suizid und zweifellos besser zu verkraften als Hilfe und Begleitung bei einem Suizid mittels Medikamenten. Man muss dem Patienten ja auch kein Medikament verschaffen. FVNF entwickelt sich in der Palliativmedizin zaghaft als Ultima Ratio-Antwort zur dort noch seltenen Anfrage nach Suizidhilfe. Der Patient muss allerdings mit Rücksicht auf seine Helfer einen recht beschwerlichen Weg gehen. Aber auch das ist ja gewollt. Man muss es ihm ja nicht so leicht machen, wenn er schon etwas tut, was eigener Wertvorstellung widerspricht und zudem möchte, dass man ihn dabei unterstützt. Verweigerung schafft Bedarf? Richtig hat das Bundesverfassungsgericht erkannt, dass die verbreitete Verweigerung von Suizidhilfe durch Ärzte überhaupt erst den Bedarf für Sterbehilfeorganisationen schafft. Die ganze Entwicklung hat also die Tendenz zu einer freiverantwortlichen, selbstbestimmten Gestaltung des eigenen Lebensendes nach eigener, grundgesetzlich geschützter Würdedefinition durch den Suizidenten gefördert. Christlich sei das freilich nicht, schrieb dazu die SZ lakonisch in einem Kommentar, um in einem weiteren Kommentar hinzuzufügen, den Christen weht da der raue Wind der beginnenden Minderheitssituation entgegen. Kirchliche Kreise erleben zudem schmerzhaft, dass der Schuss nach hinten losgegangen ist. Wir haben die freiheitlichste Rechtsordnung der Welt und großartige, mutige Bundesrichter, die immer darüber wachten, dass die Menschenrechte unserer Verfassung in der Rechtspraxis umgesetzt werden. Nur einige Beispiele. BGHST Band 11, Seite 111 im Jahr 1957, wo erstmals erkannt wurde, dass die Heilbehandlung gegen den Patientenwillen eine Körperverletzung ist. Das Peterle bzw. Wittig-Urteil 1984, das Dr. Wittig Recht gab, der keine Rettung einer freiverantwortlichen Suizidentin veranlasste. Die Kemptener Entscheidung 1995, wonach eine leidensverlängernde Behandlung zu beenden ist, wenn sie dem Patientenwillen zuwiderläuft, hilfsweise allgemeinen Wertvorstellungen, wie sie heute in den Leitlinien zur Indikationsstellung enthalten sind, widerspricht. Die Zeugen Jehovas Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2002, wonach eine lebensrettende Behandlung abgelehnt werden darf, dies zu respektieren ist und eine Missachtung Körperverletzung ist, auch wenn sie Leben rettet. Die zahllosen Entscheidungen des Betreuungssenats des BGH zur Selbstbestimmung durch Patientenverfügung bzw. Behandlungswünsche oder Beachtung des mutmaßlichen Willens. Das Putzurteil 2010, wonach eine nicht legitimierte künstliche Leidensverlängerung zu beenden ist und keine aktive Sterbehilfe darstellt, auch wenn dazu aktives Handeln erforderlich ist. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Herausgabe von NAP 2017, das Suizid als Grundrecht der Verfassung betont, ein Urteil, das unsere Regierung rechtsstaats- und verfassungswidrig nachhaltig missachtet. Das BGH-Urteil in Sachen Spittler und Turowski 2019, wonach alleiniger Gradmesser für die Legitimität einer Suizidbegleitung ist, dass der Suizid frei verantwortlich und wohl erwogen ist. Bis hin zum Sterbehilfeurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020, das aus der Verfassung das Recht auf Suizid und Inanspruchnahme angebotener Suizidhilfe herleitet. Nicht vergessen, das Recht ist zuerst da. Richter erkennen nur und sprechen aus, was Recht ist. Menschenrechte gewähren nicht Richter, sondern das Grundgesetz. Ohne die Wächter des Grundgesetzes gäbe es weder die heutige Palliativmedizin noch die Freiheit, sein Lebensende selbst zu gestalten. Wolfgang Putz ist Rechtsanwalt in München und spezialisiert auf Medizinrecht. Er erwirkte unter anderem 2010 das Grundsatzurteil zum Behandlungsabbruch der passiven Sterbehilfe. Es ist als sogenanntes Putzurteil bekannt.